Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Und schönen guten Tag und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und überall im Stream.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Gefühlt plus minus 2 Stunden Film, bisschen Musik haben wir auch für euch auf jeden Fall und natürlich auch reichlich Veranstaltungen im Kinobereich, aber auch in der kommenden Woche und neben der Filmkunstmesse, auf die wir uns schon sehr freuen mit den ganzen Veranstaltungen, die noch anstehen und Kinofilmen und so, freue ich mich vor allen Dingen, dass der Toni hier ist. Hi Toni.
Was passiert, wenn wir 3-mal hintereinander Filmriss sagen?
Probier es gar nicht erst aus. Unser Beetlejuice-Beauftragter des heutigen Tages. Jasmin und Mia kommen auch gleich noch. Und vorher freue ich mich sehr darüber, dass es neue Musik von Tears for Fears gibt. The Girl That I Call Home. Neues Album im Oktober. Hier die erste Single. Viel Spaß.
Hey Mike, glaub mir, ich hatte alles ganz genau berechnet und wusste hundertprozentig, dass wir alle sterben können, weil ich was ganz Blödes tue. Und ich hab's trotzdem gemacht.
Ja, wir kommen zu den Filmstarts in dieser Woche und reisen zurück ins Jahr 1988. Das ist wirklich schon nicht nur gefühlt eine Ewigkeit her, da war die Welt noch eine andere, tatsächlich. Wo wir uns daran erinnern, dass Tim Burton damals ja zum einen wirklich viele, wirklich sehr gute Filme gedreht hat und einer davon, der damals auch ein großer Hit war, war Beetlejuice. Schon kongenial mit Michael Keaton in der Hauptrolle, mit einer wundervollen Winona Ryder an seiner Seite, mit Gina Davis, mit Alec Baldwin. Also hast du jetzt den ersten Teil nochmal gesehen im Anschluss, vorher vielmehr?
Ich habe ihn vorher nochmal gesehen, also er läuft ja auch im Fernsehen auf einigen Kanälen gerade oder liefert nochmal und hat nichts von seinem Zauber verloren. Also gerade als du die Musik auch nochmal eingespielt hast.
Das ist jetzt die Musik vom Neuen tatsächlich.
Ja, aber es ist ja ein Stück weit angelehnt an das alte Theme. Und wie du schon sagst, Danny Elfman hat also jetzt auch hier im zweiten Teil wieder die Musik übernommen und das hört man sofort, dieses Zusammenspiel Tim Burton und Danny Elfman, das passt einfach. Ne? Und und deswegen Beetlejuice, der alte Teil, lohnt sich immer wieder anzuschauen. Und umso größer war jetzt die Spannung natürlich auf den zweiten Teil.
Ja, zumal es ja wirklich lange in der Mache war. Ne? Also ich glaube, die Pläne für den zweiten Teil gab es schon ewig und irgendwie immer.
Tatsächlich war ich aber relativ überrascht. Also ich habe es nicht so groß mitbekommen im Vorfeld, dass es da jetzt einen zweiten Teil geben wird. Auch die alte Besetzung ist größtenteils wieder mit dabei. Also Michael Keaton als Beetlejuice, Winona Ryder, die inzwischen erwachsene Lydia, hat also jetzt natürlich ihrerseits eine Tochter, den Part übernimmt Jenna Ortega, die also diesem Gruselmilieu spätestens seit ihrem Auftritt als Wednesday in der neuen Serie auf Netflix ja quasi schon ein bisschen ihren Stempel aufgedrückt hat, übernimmt also diese Rolle der Astrid, ihrer Tochter, die diese Fähigkeit, Geister zu sehen, noch nicht so ganz verstehen und wahrhaben will. Sie zweifelt also daran, dass ihre Mutter das wirklich so wahrnehmen kann, mit den Toten kommunizieren kann. Denn Lydia hat daraus inzwischen quasi auch ein Geschäft gemacht. Sie ist jetzt also Showmasterin ihrer eigenen Show, die da heißt Ghost House und tritt damit im Fernsehen auf und stellt also für ihre Gäste den Kontakt zu den verstorbenen Verwandten oder wem auch immer her. Und natürlich, wie das ist bei solchen... Als
Medium.
Ja, als Medium, genau. Wie das ist bei solchen Tätigkeiten, das wird natürlich sehr belächelnd betrachtet und das natürlich auch und vor allem von ihrer Tochter. Sie hat jetzt hier ihren Produzenten mit dabei, so ein klassisch schmieriger Typ, Roxy, von dem also relativ schnell klar ist, dass er hier nur versucht, sie auszunutzen. Er möchte sie auch gern heiraten. Und Lydia hat durch eben diese Geschehnisse aus dem ersten Teil. Du hast mich ja vorhin gefragt, ob es notwendig ist, den ersten Teil gesehen zu haben. Ich habe so spontan schnell gesagt, nein, ist es nicht. Aber es ist vielleicht doch ein bisschen hilfreich, um vor allem zu verstehen, warum Lydia hier im zweiten Teil doch deutlich passiver und zurückhaltender auftritt als im ersten, wo sie ja diese typische pubertierende Göre war. Ihre Stiefmutter, die wieder von der wunderbaren Catherine O'Hara gespielt wird, die auch wieder mit an Bord ist. Sie sagt irgendwann im Laufe dieses zweiten Teils zu ihrer Stieftochter, Mensch, wo ist eigentlich meine alte Stieftochter hin, die alte nervige Göre, die mir den ganzen Tag den Nerv geraubt hat. Und das ist tatsächlich so ein bisschen, finde ich, so ein Gesamttenor in dem Film, dass alles ein bisschen eine Nummer zaghafter, eine Nummer zurückhaltender ist. Nicht so frech und nicht so auf Konventionen scheißen, will ich nicht sagen, auch wenn das Beetlejuice-Slang wahrscheinlich wäre. Ja, aber ein bisschen mit angezogener Handbremse wirkt das alles.
Tim Burton ist auch älter geworden halt. Das ist so, schon so, ist halt irgendwie eine Fortsetzung, die dann 36 Jahre später kommt, ne? Genau,
88,
richtig?
80, 12, ja. Ja, 36.
Also, Jahre. Das ist schon, da ist schon eine Menge Zeit vergangen, sicherlich auch. Ich meine, was ich ja so geliebt habe am ersten Teil, sind halt einfach auch so die surrealistischen Elemente, ne? Diese Kostüme. Und dass da ja viel eben noch handgemacht war, eben auch, ne,
an Effekten. Da muss man aber wirklich sagen, und da kann Beetlejuice sehr punkten, finde ich. Also man sieht hier, dass Tim Burton immer noch jemand von der alten Schule ist, der vieles versucht, so gut es geht, mit handgemachten Effekten zu machen. Möglichst wenig aus dem Computer. Natürlich gibt es auch ein paar Effekte. Wir haben also zum Beispiel auch Beetlejuice, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Der sitzt also immer noch in seiner Unterwelt und träumt von Lydia, die er ja im ersten Teil unbedingt ehelichen wollte. Da aber nun natürlich gescheitert ist. Und stattdessen muss er sich in der Unterwelt nun mit seiner Ex-Frau herumschlagen, die also im Rahmen eines übrigens sehr schönen Gastauftrittes, eines namentlich hier nicht näher zu benennenden Schauspielers, befreit wird. Monica Bellucci spielt also seine Ex-Frau, die also erstmal aus, er hat sie damals, na gut, nicht zu viel verraten. Es geht also ein Stück weit, es gibt eine Rückblende, wie Beetlejuice zu Lebzeiten war und mit seiner Liebschaft, Dolores heißt sie, glaube ich, die also hier von Monica Bellucci gespielt wird und ihn jetzt hier im Jenseits wieder aufsucht, um den Bund der Ehe noch zu vollziehen und wieder mit ihm, verbunden sein zu wollen. Beetlejuice ist da nicht ganz so scharf drauf. Er träumt weiterhin von Lydia. Und und so haben alle gerade noch so ihre eigenen Probleme. Aber natürlich müssen die auch wieder zusammenfinden ein Stück weit. Und so kommt es also, dass Astrid, die Tochter von Lydia, ihrerseits ins Jenseits abdriftet in diese andere Welt. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein schöner Aspekt hier bei dem zweiten Teil. Er spielt mehr in dieser Jenseitswelt, die ja sehr bunt und sehr knallig und sehr kreativ aufgebaut worden ist schon damals. Und das wird also auch hier sehr fortgeführt. Wir haben ja gesehen schon im ersten Teil, die Toten kommen also in dem Zustand dort unten an im Jenseits, wie sie also in unserer Welt abgetreten sind. Und da sieht man also zum Beispiel einen Hotdog-Wettesser, der noch 5 Hotdogs im Mund stecken hat dort unten. Tatsächlich interessant gelöst hat man das Problem mit dem Schauspieler von Arthur. Das war ihr Vater im ersten Teil und der, jetzt muss ich gerade, Jeffrey Jones, genau, war also 2003 ist er wegen Kinderpornografie verurteilt worden und stand damit natürlich nicht mehr zur Debatte, um ihn hier zu besetzen. Und so hat man also sich beholfen und hat gesagt, er ist bei einem Surfunfall ums Leben gekommen. Ein Hai hat ihm den Kopf abgebissen und jetzt läuft okay. Arthur also kopflos als Torso durch die Unterwelt. Und Und so hat man das mit einem kleinen Kunstgriff gelöst.
Finde ich schlecht.
Wie gesagt, es gibt auch eine ganze Reihe sehr interessanter kleiner Gastauftritte. Denke, nennen kann man auf jeden Fall Willem Dafoe, der also einen verstorbenen Schauspieler spielt, der sich für einen knallharten Ermittler hält, der also versucht, Beetlejuice einzulochen. Also es sind viele, viele Ideen und viele kleine Handlungsstränge da drin, die aber trotzdem Spaß machen. Mhm. Die nicht irgendwie zerfranst unbedingt wirken. Wie gesagt, möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, warum da was, wie die Figuren wieder zusammenkommen oder so. Denn es ist schon, gibt ein paar kleine Überraschungen. Es ist ein schönes Wiedersehen mit den alten bekannten Figuren. Gina Davis und
Baldwin war ja noch.
War Alec Baldwin der Mann?
Weiß ich nicht mehr, ob er den Mann gespielt hatte. Er hat auf jeden Fall mitgespielt damals.
Aber egal, also die Maitlands auf jeden Fall, das verstorbene Ehepaar aus dem ersten Teil, sind leider nicht mit dabei. Mhm. Die werden kurz angesprochen, dass sie also offensichtlich eine Möglichkeit gefunden haben, vor dem Ablauf von den 200 und Jahren, die sie eigentlich in dem Haus hätten noch verbringen sollen, also dort eine Möglichkeit gefunden haben, sozusagen sich in die ewige Ruhe zu verabschieden. Aber sonst sind eigentlich alle bekannten und liebenswürdigen, mehr oder weniger liebenswürdigen Figuren wieder mit am Start. Ja, ich habe es vorhin gesagt, ein bisschen habe ich das Gefühl, dass man Beetlejuice im Vergleich zu 1988, als einfach natürlich noch andere Zeiten waren, ihn ein bisschen an die Leine nehmen musste, um ihn hier im Jahr 2024 wieder auf eine Leinwand bringen zu können. Das kann man schade finden, das kann man für Fortschritt halten. Es ist einfach ein bisschen ein anderer Beetlejuice, aber macht trotzdem Spaß, ihn zu schauen. Mhm. Und ja, also wer den ersten gemocht hat, kann sich auf jeden Fall auch den zweiten ruhigen Gewissens anschauen.
Klingt doch auf jeden Fall gut. Ich glaube, es haben auch schon viele getan. Der Film ist ja wirklich erstaunlich gut gestartet, auch in den Vereinigten Staaten. Da war dann wohl doch wirklich doch das Interesse da. Das weiß man ja auch immer nicht so nach 36 Jahren. Gerade mit einer neuen Generation, ob die da halt eben dann auch reingehen. Aber es scheint wohl funktioniert zu haben. Auch in Deutschland ist er, glaube ich, auf Platz 1 jetzt der Startwoche. Mal gucken, ob er ja der erste Hit quasi jetzt vielleicht auch für den ausgehenden Sommer ist. Wir empfehlen euch, reinzugehen. Beetlejuice, ab dieser Woche im Kino. Klingt auf jeden Fall gut, habe ich auch Bock drauf. Werde ich bestimmt auch noch schauen. Danke dir.
Ich muss es einfach nochmal sagen, wenn du jetzt, lass ruhig das Musikbit noch ein kleines bisschen im Hintergrund spielen. Es war wirklich so die Eröffnungsszene schon zu dieser Musik. Viele Filme starten ja heute so ohne einen Vorspann. Du wirst direkt ins Geschehen geworfen. Mhm. Und hier haben wir wieder am Anfang erstmal so diesen Flug über diese Landschaft aus diesem kleinen Dorf. Ich komme jetzt nicht drauf, wie es Dorf hieß, aber mit der alten Brücke, von der die Maitlands damals gestürzt sind, der kleine Friedhof, das Haus auf dem Hügel, dazu diese Schriftzüge des Vorspannes in diesem Tim Burton-Style. Das war einfach nach diesem Vorspann, der eigentlich noch gar kein Film war, hatte mich der Film schon.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ist einfach, das ist wirklich Kinozauber.
Ja, herrlich. Es gibt ja auch wieder einige Songs tatsächlich im Film. Damals gab es ja hier die wunderbare Nummer mit dem Bananasong, ne? Wo die Familie am Tisch dann mitgesungen hat.
Gibt es also natürlich Deo auch wieder.
Gibt es auch hier wieder tatsächlich. Aber es gibt auch noch ein paar andere Songs. Was möchtest du gerne hören? Wir haben Tragedy von den Bee Gees.
Du wirst schon was Schönes
MacArthur finden. MacArthur Park von Donna Summer. Richard Marx, Right Here Waiting.
Ja, mach den.
Nein, das war nicht ernst gemeint. Scott Weiland, Where's the Man? Some Days, Tess Parks. Dann gibt es einen Song von Sigur Rós. Wir machen mal Tragedy an, würde ich sagen, von Bee Gees. Warum nicht?
Ich nach trautem Familiengequatsche zumute, okay? Du undankbares kleines Balk! Sieh dir doch nur mal an, was du alles hast! In deinem Alter wohnte ich in der Hälfte von einem Doppelhaus! Wir hatten nicht mal ein freistehendes Haus!
Yo! Jo, ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin, dem Beetlejuice-Magazin hier. Wir haben schon über den neuen Burton gesprochen, der jetzt wieder da ist und endlich und so 36 Jahre später. Und jetzt reden wir im Rahmen der
Filmstarts der Woche
über Ezra, einen Film. Ich versuche es ein bisschen kurz zu machen, weil der Film hat auf jeden Fall die wenigsten Kinos in dieser Woche. Er läuft tatsächlich nur im Regina Palast. Ich kann es nicht so richtig verstehen, muss ich sagen. Die Zeiten, wo Filme mit Robert De Niro irgendwie Leute gezogen haben, sind wahrscheinlich auch vorbei. In diesem Fall ist es eine Regiearbeit von Tony Goldwyn, der ist eigentlich auch als Schauspieler eher tätig, und den könnt ihr vielleicht in der Vergangenheit auch mal gesehen haben, in Filmen wie zum Beispiel, was hat er mitgespielt? Er war bei Ghost, Nachricht von Sam, Mechanic, war Oppenheimer mit dabei, hat den Gordon Gray gespielt, Last Samurai, also schon echt viele, viele Nebenrollen gespielt in Filmen, aber war daneben auch immer wieder als Regisseur tätig, meistens fürs Fernsehen, und hier hat er jetzt eben mit Ezra einen Film fürs Kino entwickelt. In der Hauptrolle sehen wir Bobby Cannavale, der spielt einen abgehalfterten Stand-up-Comedian, der so ein bisschen in der Lebenskrise ist, nicht so richtig. Ja, also er hat seinen sicheren Job aufgegeben und dafür sich entschieden, eben auf die Bühne zu gehen, weil er auch da festgestellt hat, dass er damit durchaus erfolgreich sein kann. Und er, wenn er aus seinem Leben berichtet, auf eine sehr schöne, zynische Art und Weise, dann kommt das bei den Leuten an. Er reflektiert immer sehr viel sein Leben. Sein Leben besteht auch vor allen Dingen daran, dass er zum einen bei seinem Vater lebt, der gespielt wird von Robert De Niro, was sicherlich in seinem Alter jetzt von Bobby Cannavale auch nicht mehr unbedingt der beste Weg ist hier irgendwie. Der Max, der hier in der Hauptrolle ist, dass er auch bei seinem Vater lebt. Aber er kümmert sich auf der anderen Seite auch liebevoll um seinen Sohn, und ist mit seiner Ex-Frau Jenna eigentlich relativ gut stehend. Vor allen Dingen, weil die beiden sich halt eben um Ezra kümmern. Und Ezra ist autistisch, hat also eben, hat Probleme, Empfindungen zu lesen, Gefühle zu lesen, und kommt mit dem Leben halt nicht so hundertprozentig klar, ist meistens auch eher so in sich gekehrt, zurückgezogen, aber Max möchte ihm trotzdem ein möglichst normales Leben offenbaren und offerieren, und als es dann eben darum geht, dass er nicht so richtig in seine Schule reinpasst und auf eine Sonderschule gehen soll und er auch sieht, wie er dort eben isoliert ist und nicht so richtig ankommen kann, da beschließt Max, Ezra kurzerhand zu entführen. Also er nimmt ihn wirklich aus der mütterlichen Wohnung heraus und reist mit ihm los, setzt ihn ins Auto und will mit ihm weg. Und so kommen die beiden sich näher auf diesen Trip, und auch Jenna möchte da jetzt nicht zu viel irgendwie Aufsehen erregen und die Behörden einschalten, weil, wie gesagt, die sind eigentlich relativ gut noch befreundet miteinander, die beiden, und versucht halt selber erstmal den Kontakt aufzubauen und auch über den Vater eben hier herauszufinden, wo Max mit Ezra hin will. So beginnt also ein Roadmovie, in dem wir hier zwei Figuren haben, die sich näher kommen, die beide wirklich hervorragend gespielt sind. Bobby Cannavale macht es klasse in der Hauptrolle. Daneben haben wir einen wirklich tollen jungen Nachwuchsdarsteller, der hier Ezra spielt, auch selbst autistisch ist, also selber das auch authentisch verkörpert, wie ich finde. Also es ist schon wirklich gut erzählt, auch das Ganze. Ist jetzt nicht irgendwie, dass man da zu sehr drauf guckt, so von außen. Es ist ein durchaus gelungener Film, finde ich. Er hat so manchmal seine inszenatorischen Schwächen vielleicht ein bisschen dick aufgetragen hier und da. Aber gut besetzt. Rose Byrne ist hier als Jenna zu sehen. De Niro und Cannavale habe ich schon erwähnt. Die sind wirklich toll. Und Tony Goldwyn spielt ja auch selber, der spielt den unsympathischen Bruce, der neue von Jenna. Ist hier also wirklich auch als Regisseur durchaus solide unterwegs, hat hier ein Roadmovie inszeniert, das die Balance zwischen Komik und Drama mühelos meistert. Ezra ab dieser Woche zu sehen, kann ich also durchaus empfehlen. Es ist ein nettes, schönes, kleines, feines Independent-Kino aus den Vereinigten Staaten. Thank you. So, und wir begeben uns jetzt, glaube ich, auch auf die Reise. Und das tun wir auf der einen Seite mit der lieben Mia. Hallo.
Hallo.
Oh, du hast Mikro 3.
Ja, okay, Mikro 3. Ja.
Mikro Bingo, das ist immer schön.
Funktioniert es jetzt?
Ja,
du gut, bist ich höre mich noch nicht, aber das kriegen wir noch raus.
Das kriegen wir noch hin. Und auf der anderen Seite begrüße ich ganz herzlich die Jasmin. Hi.
Hey, hi.
Hallo, grüß dich. Wir begeben uns jetzt, denke ich mal, auch auf eine Reise. Es, glaube ich, passt ganz gut so zu der Reise, auf der wir schon waren mit Ezra und reisen jetzt mit Treasure weiter, allerdings ja, woanders hin, oder? Lasst uns reden über Treasure, der Film, der auf diesem Jahr schon bei der Berlinale lief. Und Julia von Heinz hat den inszeniert. Die hatte Und morgen die ganze Welt, glaube ich, gemacht. Ne? Der war von ihr so ein Film über linke Strukturen. War nicht so ganz überzeugend, fand ich damals, aber auf jeden Fall hat sie sich jetzt...
Ich von ihr sehr gerne Miniserie, die halt queeres Leben im Berlin der 1920er Jahre so inszeniert hat.
Oh, nice. Okay, die hatte ich tatsächlich nicht mitgekriegt, natürlich. Ne? Fernsehserien sind ja auch nicht immer so meins, aber Und morgen die ganze Welt war auf jeden Fall schon sehr gut inszeniert und damit hat sie sich so ein bisschen auch irgendwie wahrscheinlich einen Namen gemacht, sodass sie jetzt ihren ersten englischsprachigen Film inszeniert hat. Das allerdings wohl auch in sehr enger Zusammenarbeit mit ihren beiden HauptdarstellerInnen. Aber da könnt ihr vielleicht ja auch mehr zu erzählen. Wir reden über Treasure.
Yes. Ja, willst du inhaltlich zusammenfassen oder soll ich?
Ich kann mal anfangen und du kannst gerne ergänzen, falls mir was verloren geht. Also es geht um eine Tochter-Vater-Reise, wie Stephen Fry immer so schön sagt, der den Vater spielt. Die beiden reisen von New York nach Polen und ja, die Tochter möchte sich auf die Spuren der Vergangenheit ihrer Familie begeben. Es ist genau, also der Vater ist als Kind aus Polen vertrieben worden, weil es genau wegen der Nazis und das war eben eine jüdische Familie. Und er hat sich seiner Tochter dann eben auf dieser Reise angeschlossen. Und ja, dann ist es eigentlich ganz spannend zu sehen, dass sie am Anfang so ein bisschen gegenteilige Ideen haben. Also sie hat irgendwie die ganze Zeit ist so auf Spurensuche und er torpediert das so ein bisschen, würde ich sagen. Ja. Das wäre erstmal so das Grobe.
Ja, das trifft es relativ gut so von der Handlung. Sie reisen halt eben an die Orte seiner Jugend und damit aber auch an die Orte seines Traumas. Und etwas wie die Shoah, das hinterlässt natürlich ein Generationentrauma. Also auch Lucy, die von Lena Dunham gespielte Tochter, ist ja merklich davon beeinflusst, von ihrem eben Elternhaus, in dem das Ganze eben immer präsent, aber nie angesprochen war und ist halt eben eine Person, die sich da sehr tief mit beschäftigen möchte, während Stephen Frys Charakter eben versucht, das Ganze zu verdrängen und sozusagen einfach durch Extrovertiertheit sein Trauma hinter sich zu lassen und immer einfach Menschen um sich haben möchte, weil wahrscheinlich er auch mit alleine sein nicht so gut klarkommt. Das ist mit, man merkte halt einfach, dass sowohl die unterschiedlichen Persönlichkeiten als auch eben die unterschiedlichen Umgänge mit Trauma und in dem Film geht es natürlich eben natürlich halt um diese Erfahrung darzustellen, dieses Erleben von weil das, der Film spielt 1991, also nach dem Mauerfall, wo es eben wieder möglich wird, sozusagen Osteuropa zu besuchen aus dem Westen und eben diese halt damit auch die Möglichkeit, zu diesen Orten zurückzukehren für Leute in Diaspora. Und ja, also es schildert diese Art von Umgang, diese Art von Erlebnis, aber eben auch den Umgang der Figuren miteinander, wie sie eben als eine kleine Familieneinheit wieder näher zueinander kommen und eben auch ja darüber lernen, was ihre Bedürfnisse im Umgang mit der Vergangenheit sind und ins Reden kommen. Und diese Gespräche finde ich auch gut inszeniert und vor allen Dingen gut geschauspielert.
Ja, ich war auch ganz gespannt auf Lena Dunham und Stephen Fry. Genau, ich habe Stephen Fry noch nie als Schauspieler quasi gesehen, sondern eher so in diesen Moderationsrollen, die er sonst so hat. Und ja, als Hörbuchsprecher. Genau, da war ich ganz neugierig und war wirklich hin und weg. Also es war total super.
Ja,
genau, ich glaube, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist zu sagen, dass die beiden nicht nur dieses intergenerationale Trauma quasi teilen, sondern es ist auch noch die Mutter ein Jahr bevor der Film spielt verstorben. Und das hat, glaube ich, dann auch noch mal einiges an der Beziehung verändert. Und damit, das schwingt auch immer noch so mit.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ja, Stephen Fry, also hat jetzt auch nicht endlos viele dramatische Rollen gespielt, ist halt eher komödiantisch unterwegs gewesen an vielen Punkten und auch sozusagen, er ist jüdisch und spielt sozusagen da ein bisschen halt Own Voice und eben etwas, was natürlich jetzt nicht zu seiner direkten Biografie, aber eben zu seinem Umfeld einen Bezug hat. Das ist halt auch etwas, was er halt selten so in den Vordergrund stellt. Da gibt es andere, die sich mehr in der, sozusagen, die mehr Filme in dieser Kultur dann machen. Aber auf jeden Fall merkt man da auch, also ich glaube zumindest zu merken, dass es durchaus eben auch ein Thema ist, das er mit einer Ernsthaftigkeit bereit ist, anzugehen. Und es freut mich dann halt auch, wenn eben Schauspieler, die sozusagen eher spät in ihrer Karriere sind, einen nochmal positiv überraschen können.
Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Und am Anfang ist er ja so ein bisschen der Funny Guy und versucht das eben, weil du auch schon gesagt hast, ne, so mit Humor. Und dann stellen sie sich vor eine Mauer und fotografieren sich da. Und sie sagt, aber das ist doch jetzt nicht die Mauer vom Warschauer Ghetto, wo wir hin wollten. Und er war so, ach, eine Mauer ist eine Mauer. So, also da, das fand ich auch sehr, sehr spannend, wo er das so wegwischt. Genau, und irgendwann wandelt es sich so, ne, fand ich. Also ich habe da einen starken Wandel gespürt in seinem Umgang auch. Und das fand ich auch total krass und super, super spannend zu sehen.
Ja, und es ist halt nicht so auf Knopfdruck, hier ist die kathartische Szene und dann ist es eine andere Figur, sondern man merkt halt, dass sich beide Figuren entwickeln. Aber um den Film nicht nur über den grünen Klee zu loben, es ist halt auch so ein Lena Dunham-Film und wer sie nicht mag, der wird ihren Charakter auch einfach verachten die ganze Zeit. Das ist, weil sie spielt halt schon wieder so einen Lena Dunham-Charakter, der einige sehr, ich sag mal, selbstsüchtig, inappropriate, selbstzentrierte Dinge so tut. Und man versteht, dass es aus dem Trauma des Charakters geschehen soll, aber wie oft halt man sehen möchte, wie jemand absolut verständnislos, unfreundlich zu seinem Holocaust-überlebenden Vater ist.
Das fand ich auch krass, da war ich so, hä? Hat sie das irgendwie vergessen? Oder also kurz vergessen, was genau, das vielleicht auch mit ihm macht? Ja das
oder es gibt halt auch Szenen, wo sie sich halt einfach Symbolik des Holocaust aneignet für sich so und das und selbstverletzendes Verhalten. Also es ist halt ein schwieriger, Lena Dunhamiger Charakter und sie hat funktioniert für mich in dem Film. Ich konnte den Film gut ansehen, wie gesagt, auch grundsätzlich positiv gestimmt, aber ich möchte vorwarnen, dass das, wenn man halt mit der Figur nicht gut umgehen kann, die einem durchaus den Film komplett verderben könnte. Und gleichzeitig ist das halt auch, wenn eben eine Figur so da ist und ihren sozusagen mit ihrem Geschichtsumgang so unangenehm wirkt, dem viel Zeit eingeräumt wird. Ich weiß halt nicht, wie sozusagen, also es ist eine realistische Abbildung davon, wie manche sicherlich mit Geschichte und auch Familiengeschichte umgehen. Aber gleichzeitig, sozusagen muss sozusagen dieser Umgang in einem Film auch so wenig hinterfragt. Also wir als Zuschauende sind die, denen überlassen wird, das zu hinterfragen. Die Figuren tun das nicht, die bekommen es nicht mit. Es wird nicht was sozusagen, es wird uns überlassen, da eine Kritikebene an dieser Figur einzubringen und das nicht für bare Münze zu nehmen. Und das sehe ich durchaus auch als ein bisschen Schwäche in der Struktur des Films. Der hätte auch mehr Fragen stellen können darüber, wie eben Erinnerungsarbeit sozusagen auch unangebracht sein kann oder eben auch Grenzen überschreiten kann.
Mhm. Ja, ich fand, es fing schon damit an, dass sie so den halben oder vielleicht sogar einen ganzen Koffer voll hatte mit so Geschichtsbüchern, wo halt auch dann so Nazi-Symboliken drauf waren und so, also auf den Büchern halt, aber wo ich so dachte, ja. Also ich hatte erst das Gefühl, sie hat da so ein sehr faktisches Interesse sozusagen und dann gab es eben auch bei ihr so einen Wandel, wo ich dachte, ah, okay, da ist doch ordentlich was Emotionales dahinter und nicht so, ach, ich guck mal, wo Papa früher gewohnt hat.
So. Ja, genau, nee, das ist halt auch, also das hätte ich mir eben mehr gewünscht, dass es rausgearbeitet wird. Das ist, also man kann das auch als selbstverletzendes Verhalten interpretieren, dass sie die ganze Zeit in diesem Headspace verbringt und das alles liest und gleichzeitig eben, wie sehr halt die Täter in den Vordergrund gestellt werden in der Geschichtsbetrachtung, wird halt auch, gerade in der US-amerikanischen, wird halt deutlich dadurch, wie die Bücher gestaltet sind. Also es ist halt eigentlich gutes Set-Design, dass die Bücher so aussehen, aber bringt halt auch wieder diesen Punkt rein, der dann nie angesprochen wird. Also vielleicht vertraut der Film dem Publikum zu sehr oder ich vertraue dem Publikum nicht genug. Ist auch ein Film, wo ich sage, so auf der handwerklichen Ebene kann ich da viel kritisieren. Für mich hat er aber auch biografisch einfach viel berührt, weil es halt dieses Diaspora-Ding von wir gehen jetzt hin und gucken an, wo unsere Familie nicht mehr wohnt und auch die meisten gestorben sind. Das ist halt was sozusagen in meiner Familie auch einige gemacht haben, als die Mauer offen waren. Und ich hatte da nie so das Bedürfnis hinzugehen, ja, hier ist deine Familie verhungert, guck dir das mal an. Das war nicht so, das ist nicht mein Geschichts- und auch nicht mein Generationentrauma-Umgang, aber der Film fängt halt einen sehr spezifischen Moment von 1990er Vertriebenen-Gefühl ein, so.
Ich habe mich auch eine Zeit lang gefragt, warum er dann da jetzt eigentlich mitgegangen ist. Das wurde ja dann irgendwann aufgelöst. Aber ich habe immer gedacht, weil die sich ja irgendwie viel in den Haaren hatten und er immer so das, ja, wie gesagt, so torpediert hat, was sie vorhatte. Und aber es wird genau, ja dann erzählt.
Ja, genau, also mit all den Caveats, die wir gegeben haben, dennoch eine Empfehlung von mir und
von mir auch.
Ich glaube.
Ja, Treasure läuft ab dieser Woche im Kino. Vielen Dank euch beiden. Ebenfalls im Passagekino und im Cineplex ist das Flüstern der Felder zu sehen und wir erinnern uns vielleicht noch daran, ist ja auch noch nicht so allzu lange her, ein paar Jährchen jetzt, Loving Vincent war damals ein Film über Vincent van Gogh, der auf sehr, sehr außergewöhnliche Art und Weise die Geschichte von Vincent van Gogh erzählt hat, auf dokumentarischer Art irgendwo, aber mit viel nachgespielten Szenen und das ist das wirklich Außergewöhnliche, jede einzelne Sequenz, jede einzelne Einstellung war ein gemaltes Bild in Öl. Da haben sehr, sehr viele Menschen dran gearbeitet, an diesem Film, wie man sich vorstellen kann. Die Szenen wurden zunächst eben mit Schauspielern gedreht und Schauspielerinnen und danach dann halt eben übermalt, Bild für Bild. Das war für den Film Loving Vincent ganz großartig, finde ich, wie er das umgesetzt hat, weil er das eben auch so, ja, sehr traumhaft, traumgleich umgesetzt hat. Also sehr eigenwillige Art und Weise, wie hier halt eben die Geschichte von Vincent erzählt wird, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt eben auch noch so eine Kriminalgeschichte, eine Mordsgeschichte, die hier aufgeklärt wird. Und viele Briefe und das waberte und morphte irgendwie alles so wunderbar ineinander, sodass da so ein richtig wunderbarer Stream of Consciousness entstand irgendwie aus diesem Film. Wie das Ganze jetzt wirkt und funktioniert bei einem Film, der wirklich eine recht geradlinige Geschichte erzählt, ist dann vielleicht was anderes. D.K. Welchman und Hugh Welchman haben jetzt hier gemeinsam also ihren zweiten Film vorgelegt, Das Flüstern der Felder. Und sie erzählen, sie verfilmen hier ein Buch, ein Roman, ein Jahrhundertwerk, Die Bauern vom Literaturnobelpreisträger Vladislav Raymond. Und im Mittelpunkt stehen die Bauern, also in einer kleinen Dorfgemeinschaft. Und über 1000 Jahre lang waren Bauern ja das Rückgrat der Gesellschaft in Europa. Landbesitz war gleichzusetzen mit Macht. Wer erbte, hatte ausgesorgt und wer mittellos war, blieb es auch zumeist. Der polnische Schriftsteller Władysław Reymont hat das Ganze sehr, sehr treffend und detailreich in seinem Roman umgesetzt. Über 1000 Seiten umfasst diese Chronik, die wirklich auch sehr schwer in einen Film zu fassen ist. Die beiden polnischen RegisseurInnen versuchen es trotzdem und konzentrieren sich im Drehbuch vor allen Dingen auf eine Figur, nämlich auf Jagna. Durch die Augen der jungen Dorfschönheit erzählen sie von der Zwangsheirat mit dem einflussreichen Bauern Borina, einem herrschsüchtigen alten Witwer, der Ächtung der Gemeinschaft der Frauen, der Demütigung, weil sie das Patriarchat in Frage stellt. Sie ist halt wirklich ein Freigeist, die halt eben in eine Heirat hineingedrängt wird. Er ist ein alter Sack, der halt einfach Geld und Ländereien hat und Einfluss hat. Und sie will da raus und lehnt sich auf und wird dann durch Intrigen, durch üble Nachrede halt wirklich, also die Gerüchte verbreiten sich hier sehr schnell und werden für bare Münze genommen. Auf dem Dorf wird sie halt wirklich mehr oder weniger zugrunde gerichtet. Das ist sehr schmerzhaft, sich das Ganze anzugucken. Es hat allerdings auch eine extreme Distanz, eben durch die Inszenierung, wie der Film gemacht wurde, durch seine visuelle Gestaltung. Also dass hier eben über 100 Maler in Polen, Serbien, Litauen und der Ukraine diese Szenen gemalt haben, Szene für Szene, Bild für Bild in Öl, so wie es bereits halt eben bei Loving Vincent der Fall war. Das macht es künstlerisch extrem eigenwillig und außergewöhnlich, weil hier halt eben die Prosa, weil hier halt eben die Vorlage des Romans, die Geschichte verbunden wird mit den Malern dieser Epoche aus Polen. Also sie haben sich auch wirklich ganz viele Vorbilder genommen und in deren Stil auch gemalt und diese Landschaftsaufnahmen halt auch wirklich sehr, sehr beeindruckend umgesetzt. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Allerdings, ihr hört schon raus, es geht nicht vollkommen auf, weil wir haben hier halt wirklich eine Geschichte, die erzählt wird, eine Handlung, die erzählt wird, die auch sehr viel in Innenräumen stattfindet und gerade in Innenräumen gehen halt wahnsinnig viele Details verloren. Man sieht dann wirklich mehr so oder weniger so einen Brei aus Farben nur noch und würde eigentlich lieber die Emotionen auf dem Gesicht der Figuren sehen. Das ist manchmal wirklich ein bisschen kontraproduktiv und wirklich an Größe und an künstlerischer Größe gewinnt das Ganze halt wirklich dann eben in den Wechsel der Jahreszeiten beispielsweise oder wenn Landschaftsaufnahmen zu sehen sind, dann ist es halt auch wirklich so, ich habe ja immer so ein, meine Meinung ist ja, ich gucke ja nämlich gerne Animationsfilme, aber ich habe immer so das Gefühl, dass der Animationsfilm die Lücken schließen kann und etwas künstlerisch umsetzen kann, was der Film vielleicht nicht kann. Und das ist halt hier nicht unbedingt gegeben. Also es wird eine recht realistische Geschichte erzählt, aber das halt eben mit der Überhöhung der Animation und dadurch wirkt es dann doch irgendwo wie eine gewisse Distanz zwischen dem Betrachter und dem, was da erzählt werden soll auf der Leinwand. Lag vielleicht auch ein Stück weit daran, dass ich die deutsche Fassung gesehen habe. Und die deutsche Fassung vergrößert diese Distanz nur noch. Das ist ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz sehenswert und ich finde es absolut bemerkenswert, wie das Ganze künstlerisch umgesetzt ist. Und das verdient alleine großen Respekt und Bewunderung und sollte auf der Leinwand auch gesehen werden. Insbesondere auch der Soundtrack ist toll, den kann man dann auch direkt mit genießen. Da gibt es ganz viele traditionelle Musik auch zu hören aus Polen, aus dieser Zeit. Und ja, wer also den Perspektivwechsel nicht scheut, wer sich für Kunst interessiert und die eben in dieser animierten Form auf der Leinwand bewundern möchte, der sollte sich das Flüstern der Felder anschauen. Und wir hören ein bisschen Musik aus dem Soundtrack.
Komm mir nicht blöd, klar? Ich bin der gefährlichste Mann in diesem Gefängnis. Weißt du warum? Ich kontrolliere die Unterwäsche.
So,
ihr seid noch bei Filmriss, dem Kinomagazin, und wir haben Musik gehört aus Das Flüstern der Felder, der ab dieser Woche in den Kinos zu sehen ist. Und wir haben außerdem noch für euch einiges mehr gesehen. Wir haben eine schöne große Liste an Filmen in dieser Woche, die wir für euch gesehen haben. Das erfreut mich, weil ja der Kinoherbst jetzt auch losgeht. Und deswegen wollen wir auch nicht so viel quatschen und dafür viel mehr reden über Filme. Und da ist jetzt ein Film in den Kinos zu sehen, in den Leipziger Kinos, aber auch bundesweit gestartet. Der lief schon bei Nordischen Filmtagen, er lief schon beim DOC Leipzig, er lief auch hier und da schon in der Schaubühne Lindenfels, weil es wirklich auch ein außergewöhnlicher und, wie ich gehört habe, soweit auch sehenswerter Film ist. Das Gülzbang-Geheimnis, The Gülzbang-Miraklet oder sowas hieß der, glaube ich, im Original. Ne?
Gülzbang-Miraklet.
Ja, genau. Sehr schön. Viel besser aussprechen und darüber sprechen können jetzt also mir und Jasmin. Bitteschön, euch gehört das Mikro.
Ja, was für ein absurder Film, oder?
Ja, also es handelt sich um eine Dokumentation, ich würde es so als Stranger Than Fiction Bereich einordnen. Eigentlich möchte der Film zwei Schwestern begleiten, die durch einen Zufall oder in ihren Augen, weil sie sehr religiöse Menschen sind, ein Wunder, ihre verschollene Halbschwester wieder treffen und eben diese, also seit 30 Jahren verschollene Halbschwester oder so etwas wieder treffen und von der sie nicht wussten, dass sie existiert. Sie wollen diese seltsame Familienzusammenführung begleiten. Also die Regisseurin Maria Fredriksen möchte das tun. Und das Ganze eskaliert halt zu immer mehr seltsamen Enthüllungen und Geheimnissen und Entwicklungen, die auftauchen. Also die Ausgangsgeschichte ist schon ziemlich absurd. Also zwei Schwestern aus dem ganz hohen Norden Norwegens fahren Vergnügungspark. Die eine verletzt sich.
Bricht sich irgendwie das Steißbein, glaube ich.
Genau, verbricht sich das Steißbein.
Das ist auch schon absurd eigentlich.
Ja, beim Rollercoaster fahren. Und dann müssen sie praktisch eine Wohnung mieten, damit sie sich erholen kann. Und sie hat dann Visionen, dass sie eigentlich nicht eine Wohnung bräuchte, sondern Bilder finden muss. Und dann finden sie eine Wohnung, in der die Bilder hängen, von denen sie geträumt hat. Mhm. Und als sie rausgeht, trifft sie die Maklerin.
Nee, die Vorbesitzerin, glaube ich, ist es. War's. Genau. Die sind dann, machen dann alles klar mit dem Makler, weil sie sagte, hier hängt das Bild, hier muss ich wohnen.
Ja.
Und dann treten sie zum Verkauf sozusagen. Und da sitzt ihr dann plötzlich ihre, wie sie erstmal denkt, verstorbene ältere Schwester vor der Nase. So, die eigentlich seit 30 Jahren tot sein sollte und sagte dann irgendwie, huch, ich musste das sagen, du siehst genauso aus wie meine Schwester. Genau, und damit geht's dann los. Und dann wird erstmal ein DNA-Test gemacht. Würde ich sagen, also nicht sofort, aber nach einer Weile. Und der Test ergibt die Verwandtschaft. Dann wird die ganze Familie kennengelernt, die immer größer und größer wird, hatte ich das Gefühl.
Ja,
es gibt noch mehr Geschwister.
Riesengroße Familie. Ja.
Noch mehr Geschwister. Ja, und dann irgendwann wendet sich der Film, und zwar als die Olau, das ist die, genau. Also es kommt dann raus, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass es eben die Zwillingsschwester von der Halbschwester ist, von der sie dachten, die sieht genauso aus. Das ist alles ein bisschen kompliziert zu erklären.
Genau, also ich glaube, es lohnt sich auch einfach in den Film reinzugehen. Ja. Und er entwickelt sich zu etwa, also eine Art True Crime, aber auch einfach eine Art absurde Studie von Figuren, die da einfach existieren und auch ein Umgang mit sozusagen, was bedeutet es eben verwandt zu sein, wie sehr ist das ein Ding, dass man sich aussuchen kann und natürlich halt so ein bisschen auch hier Zwillingsexperiment-Themen kommen rein und der Glaube der Leute, sozusagen, wie sehr ist es ein Wunder, wird halt auch besprochen, das ist ein zentrales Thema, also die sind sehr pietistisch unterwegs und ja, man merkt halt, dass die schon dadurch eine sehr geprägte Weltsicht haben und die Regisseurin fängt halt auch an, auf das absurde Geschehen um sie herum zu reagieren. Das ist, also am Anfang ist sie halt noch so ein bisschen, diese Regieanweisungen, die sind dann halt auch, weil es natürlich im Schnitt stand, ist noch schon drauf, um sie als Person vorzustellen, aber ja, sie wird halt auch immer mehr Teil des Ganzen.
Mhm. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, ich wollte irgendwas sagen. Mist. Ja, auf jeden Fall. Also es wird dann, ich glaube, es ist auch dieser Kontrast, ne? Die Familie, die quasi auf die Regisseurin zugegangen ist, die ist eben so mega religiös und ist so, alles ist irgendwie von Gott vorbestimmt und so weiter. Und die neu gefundene Schwester aber gar nicht. So, die war dann so, naja, irgendwie, weiß ich nicht, ist halt Zufall. Und das ist halt auch eben so ein großer Reibungspunkt.
Ja, und die, auf jeden Fall diese Oslau, sie sagt doch den weirdesten Kram die ganze Zeit. Das ist.
Ja, die sagt dann andere weirde Sachen. Genau, es ist irgendwie Mystery. Ich finde, es wird auch extrem getragen durch die Musik.
Ja.
Also die verändert sich auch krass und es ist wirklich so richtig, ich weiß nicht, dann gibt es irgendwie so ein Bild von so einem nebligen Waldweg und so. Also es ist dann wirklich, driftet so komplett ab. Und ja. Ich musste mich immer wieder daran erinnern, dass es eine Dokumentation ist.
Ja, also die Dokumentation ist halt schon auch eine, die sehr auf Storytelling ist und man könnte sagen, manipulatives Framing, um diese Geschichte halt noch mal ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken, aber dahin funktioniert es halt gut. Es möchte ja eine weirde Geschichte sein und wie sehr halt die Tragödien im Leben dieser Leute und ihr Glaube guter Content sind. Es ist guter Content, aber sozusagen muss man das in dieser Form halt dann verwenden. Aber andererseits wollten sie halt auch einen Film über dieses Erlebnis. Es ist dann halt einfach kein schönes für sie geworden. Ja, also insofern, ich finde sie dann doch also vertretbarer als viele andere True Crime Dokus, die unterwegs sind. Und ich glaube, wenn das Ding auf jetzt Netflix oder einem anderen großen Streaming-Anbieter laufen würde, dann wäre das etwas, wo halt Leute extrem viel drüber diskutieren und Theorien aufbauen würden.
Mhm. Ja.
Und wenn ihr Spaß an sowas habt, dann ist das auf jeden Fall ein Film, der sehenswert ist. Oder wenn ihr einen Eintrag in die Liste der weirdesten Dokus, die ihr je gesehen habt, sucht, auch dann ist es ein sehenswerter Film.
Und ich kann es nicht genau festmachen, aber für mich war es auch irgendwie ein sehr schwedischer Film.
Das klingt gut.
Weil es in Norwegen ja die meiste Zeit stattfindet.
Ja, aber auch in Schweden, oder? Naja, skandinavischer Film.
Genau, Maria Fredriksson hat ihn auf jeden Fall inszeniert und sie stammt aus Schweden und hat hier auch Drehbuch und Regie übernommen und auch die Kamera teilweise. Das Gullspång-Geheimnis ist ab dieser Woche zu sehen und auch endlich offiziell in den Kinos. Schön, dass es noch geklappt hat. Ab dieser Woche. Dankeschön euch beiden. Ja, dann machen wir auch gleich weiter mit euch beiden. Könnt es ausknobeln. Wir haben noch zwei Filme, nämlich auf der einen Seite den Dokumentarfilm Petra Kelly, Act Now, der ab dieser Woche zu sehen ist, aber wir haben auch Sad Jokes und da bin ich selber auch sehr gespannt, muss ich sagen. Deswegen.
Dann würde ich, da ich telefonisch zugeschaltet bin, Petra Kelly weitermachen.
Gerne.
Petra Kelly, grüne Politikerin, Friedensaktivistin, Opfer von Femizid, ist eine Figur, die durchaus vielen Leuten einfach als Name und irgendwie Begriff sein sollte. Und diese Dokumentation stellt sie eben in ihrem Wirken, aber auch in ihrer Person vor, mit einem größeren Fokus darauf, wie sie politisch gearbeitet hat. Das Ganze wird als eine Montage aus Archivmaterial und da halt auch, man merkt, sehr breit recherchiertem Archivmaterial, aber auch Interviews und Gesprächen mit ZeitzeugInnen von den USA bis Deutschland zusammengestellt, inszeniert und schafft da ein an sich sehr positives, aber durchaus nicht nuancenarmes Bild von Petra Kelly als Person und zeigt gleichzeitig eben auf, wie sehr sich Politik um Frieden, um Klima, um die Grünen auch einfach verändert hat. Also ist es ein Film, der sicherlich ja, eine symbolische Woche für seinen Release bekommen hat mit Entscheidungen, die die Grünen mitgetragen haben dieser Tage, was ja, Asyl und Grenzschließungen und so etwas angeht. Insofern auch ja, ein ernüchternder Film. Also ich bin da nicht guter Laune rausgegangen, weil man eben bei Petra Kelly merkt, wie viel sie halt auch sagt, wie engagiert sie ist und gleichzeitig wie Themen aus den, ja, die heute relevant sind, in den 70er Jahren halt auch noch, halt auch einfach schon ein Ding waren, von eben natürlich Klima und Frieden zu rechten Nachstellungen und Antifeminismus und all das spielt da eine Rolle. Und ja, wir kriegen eben auch moderne Perspektiven auf sie und wie Leute sich halt vorstellen, was sie jetzt heute machen würde, aber ja, sie ist halt tragischerweise ermordet worden von ihrem Lebensgefährten und auch das wird thematisiert und wie Leute halt auch den Umgang damals mit, ach ja, Doppelselbstmord bereuen und dass sie halt nicht genug gewürdigt wurde und ihr Andenken so mit diesem Menschen Gerd Bastian zusammen geworfen wurde. Also es, ja, es stellt auch eben die Tragödie dar, dass sie eben nicht mehr weiter wirken konnte und wie die gleichen Kämpfe mit einer eigentlich nochmal härteren Intensität heute weiterhin stattfinden. Und ich denke, es ist einfach eine gute Erinnerung daran, ja, wie sich Politik entwickelt hat und wie eben auch einfach ja, manche Personen in der Politik ja, sehr viel gewirkt haben, aber eben jetzt ihren Einfluss nicht mehr geltend machen können. Und ja, ich fand ihn auf jeden Fall sehenswert. Und gerade wenn man sich noch nicht mit ihr als Person beschäftigt hat, würde ich dazu raten, sich das im Kino doch mal anzusehen. Und es ist auf jeden Fall, auch wenn tragisch, durchaus kurzweilig montiert. Also es ist nicht eine super dröge Politiker-Dokumentation, sondern schon einfach eine gut gemachte Biografie. Mhm.
Klingt gut. Petra Kelly, ich habe ja einen englischen Namen irgendwie die ganze Zeit auf den Lippen. Petra Kelly läuft. Act Now ist die Aufforderung, die der Titel hier noch mitbringt. Und ja, fordert auch durchaus zum Handeln auf, wenn man das reflektiert, was man da gesehen hat.
Durchaus, ja. Sollte es.
Petra Kelly, Act Now, jetzt also zu sehen in den Kinos. Vielen lieben Dank, liebe Jasmin. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, schätze ich mal, hoffe ich.
So ist es. Ja. Bis dann.
Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, dann bleibt noch ein Film, den wir gesehen haben und auch da bin ich sehr gespannt, nach dem, was man so gehört hatte eigentlich an guten Vorschusslorbeeren, ob du den auch so gut fandst. Also, ich weiß nicht, meine Kreuzer-Redakteurin, die ihn geschrieben hatte, war voll des Lobes und restlos begeistert. Aber es ist, glaube ich, auch schon ein recht spezieller Film. Wir reden über Sad Jokes.
Yes, also mich hat er nicht gekriegt, muss ich leider sagen. Okay. Genau. Also wir erleben, sage ich mal, ein paar Wochen im Leben von Josef. Da sind viele Dinge, die passieren. Genau, also ich weiß nicht, er klemmt sich einen Finger im Automaten ein, der dann gebrochen ist. Seine beste Freundin, mit der er ein Kind hat, befindet sich gerade in einer Klinik und haut da im Laufe des Films irgendwie zweimal ab und steht bei ihm vor der Tür, teilweise mitten in der Nacht. Er ist dabei, ein Drehbuch zu schreiben und Genau, hängt dann auch noch einem Ex-Partner hinterher. Und das alles beschäftigt ihn. Und ja, man kriegt es irgendwie so mit. Und ich fand es irgendwie sehr anstrengend, dabei zuzusehen, weil es sind auch so sehr schleppende Dialoge. Also man wird ganz oft so hängen gelassen. Und das kann ich immer ganz schwer aushalten. Und es dann so langsam und so, also so, ich weiß nicht, es sind so Momente, wo, ich weiß nicht, die schwer auszuhalten sind, weil es einfach so ist, ja, jetzt redet doch mal weiter oder es hängt dann sowas in der Luft und ja.
Deutsches also Arthouse-Kino halt.
Ja gut, dann ist das vielleicht einfach nichts für mich.
Unausgesprochene Gefühle, ja, zwischenmenschliche Probleme quasi, die nicht zu Worte kommen und ja, man muss sich vieles halt selber zusammenpuzzeln. Hm.
Ja, genau, das hat mich sehr, sehr angestrengt und was ich, also ich weiß nicht genau, was der Film mir erzählen wollte. ich fand es aber kameratechnisch spannend, weil viel ruhige Einstellungen sind. Also es steht oft die Kamera irgendwo und dann passieren Sachen auch, dass Leute ins Bild reinlaufen und wieder raus und also so, genau, dass nicht so viel Action von der Kamera. Das fand ich aber sehr spannend, weil es dann eben zum Inhalt auch gepasst hat, dass es dann so, ja, dann auch die Kamera nichts dazu beigetragen hat, dass es irgendwie vorangeht. Aber das fand ich gut gemacht. Also ja. Es ist jetzt, ich sehe das voll, dass es auf jeden Fall ein Instrument war, das dazu gepasst hat zum Inhalt. Mhm. Genau. Ja. Also mich hat er irgendwie tatsächlich unzufrieden zurückgelassen, leider.
Okay. Aber so ist das Leben manchmal.
Ja.
Auch für Fabian Stumm wahrscheinlich, der Regisseur ist und so die Hauptrolle spielt, ja, und ein Stück weit auch so seine eigene Geschichte sicherlich, ja, reflektiert, weil er ja auch einen Regisseur spielt, der irgendwie in der Schaffenskrise ist.
Genau, ne? Ja, das hatte ich auch das Gefühl, dass es da sehr, dass es schon ein persönlicher Film ist und ja, trotzdem ist es eine Geschichte, die mich jetzt nicht so mitgenommen hat. Hm. Tut mir leid.
Andere wiederum,
ja,
in der Sektion Neues Deutsches Kino in München lief er und dort wurde er für die beste Regie ausgezeichnet mit dem Förderpreis und er hat auch den Filmpreis der internationalen Filmkritik erhalten, nämlich Fibressi im Rahmen des Festivals. Fabian Stumm hatten wir auch schon vor ein paar Jahren, das halt nochmal kurz erwähnt, mit seinem Film Knochen und Namen in den deutschen Kinos. Sad Jokes ab dieser Woche im Kino. Danke dir. Dann kommt ein weiterer Film aus Schweden zu uns. Immer wieder Dienstag heißt der. Das ist irgendwie so ein bisschen der kulinarische Kochfilm der Woche. Tisdagsklubben ist der schwedische Titel. Er ist mit Peter Stormare besetzt und Marie Richardson oder Richardson wahrscheinlich. Und die beiden spielen zwei Menschen, die alleine sind und zu einem Dienstagsclub geht, wo sie halt immer wieder kochen und sich da näher kommen. Das Ganze also doch eher viel gut Kino, was man am besten nicht auf leeren Magen sich anschauen sollte, sondern vielleicht mit einem guten Glas Wein und ein bisschen Essen im Bauch. Und dann haben wir The Crow diese Woche in den Kinos. Wahnsinn, schon 30 Jahre her, dass wir die Verfilmung damals mit Brandon Lee hatten von Alex Proyas. Dazwischen gab es viel anderes. Es gab einige Fernsehserien, es gab Kurzfilme, Langfilme, die das Ganze fortgesetzt haben. Und jetzt also wieder The Crow in den Kinos, dieses Mal mit Bill Skarsgård besetzt, prominent in der Hauptrolle und der ersten großen Hauptrolle von FKA Twigs, die ich ja sehr schätze als Musikerin. Ob sie schauspielerisch auch überzeugt, kann ich euch nicht sagen. Den haben wir leider nicht sehen können in dieser Woche, The Crow von Rupert Sanders. Aber er ist jetzt draußen für euch zum Anschauen und außerdem draußen für euch um zum Nachlesen quasi, ist die The Crow Ultimate Edition erschienen im Dani Books Verlag, auch schon 2020. Und da ist wirklich die ultimative, endgültige Comicfassung drin zu finden. Auf vielen Seiten wird hier die Geschichte der Krähe erzählt. Ja, und vor allen Dingen halt eben auch die Geschichte des Autors, nämlich James O'Barr, der hier sehr viel Schmerz, persönliche Tragödie in diese Zeichnungen hineinfließen ließ. Und die Geschichte von Eric erzählt, der von den Toten aufersteht, um den brutalen Mord an sich und seiner Verlobten zu rächen. The Crow also als Comic, als Graphic Novel in der Ultimate Edition zu haben und auch als Film jetzt im Kino von Rupert Sanders, The Crow, also unserer weiterer Filmstart in dieser Woche. Und dann wäre da schließlich noch Super Wings Maximum Speed, brauchen wir nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Südkoreanisch-chinesische Koproduktion, so ein bisschen auf Richtung Cars oder Planes halt irgendwie gehend, also Kinderfilm, Animationsfilm. In dieser Woche auch im Kino Super Wings. Diese vorher genannten Filme auf jeden Fall natürlich auch sehr breit in vielen Kinos zu sehen. Wir hören noch ein kleines bisschen Musik aus dem wirklich sehr schönen Soundtrack zu Das Flüstern der Felder, der ab dieser Woche in den Kinos zu sehen ist. Und gleich haben wir da noch eine Sofaecke für euch.
Filmriss-Sofa-Ecke.
Ja, wir haben Rebel Ridge gesehen, den neuen Film von Jeremy Saulnier. Und da habe ich mich besonders drauf gefreut, denn ganz besonders zwei von seinen bisherigen vier Filmen davor habe ich sehr geliebt. Das ist zum einen Blue Ruin, der ein bisschen alternative Rache-Thriller, der mich sehr abgeholt hat, den er mit seinem oft vorkommenden Kollaborateur Macon Blair zusammen gemacht hat. Und man merkt, dass das eine andere Art von Film ist, gerade wenn es um das Rache-Genre geht. Und da war ich dann schon Feuer und Flamme für diese neue Art von Film, die er uns so bescheren kann. Und hat in meinen Augen dann auch ein bisschen so seinen bisherigen Höhepunkt seiner Filmografie gefunden mit Green Room, der absolut perfekt ist für das, was er ist, in meinen Augen. Ein Kammer-Thriller mit Nazis und Punks und allem, was das Herz begehrt. Blut und Spannung ohne Ende. Und jetzt ist er bei Netflix und hat da zuerst mal einen Film rausgehauen, den ich nicht so schön fand, der aber auch seine Stärken hatte, gerade wenn es dann wieder um die Action geht oder um Spannungsmomente, dann ist er da, um uns abzuholen. Und so ist es auch wieder gewesen bei seinem neuen Film, der jetzt auf Netflix anläuft, Rebel Ridge. Florian, du hast ihn auch gesehen. Was hältst du von Rebel Ridge?
Ich fand den ziemlich gut. Bei Rebel Ridge haben wir im Grunde einen Mann, der in eine Kleinstadt kommt und dort von Polizisten schikaniert wird. Und das kommt einem vielleicht bekannt vor, wenn ich jetzt noch einwerfe, dass er auch Veteran ist. Da sind wir ganz schnell bei Rambo. und ich habe tatsächlich auch lange Zeit des Films, ich finde, der Film hat auch schon sehr viele Parallelen zu Rambo. So, auch andere so szenenweise. Biegt aber irgendwo anders ab und das fand ich eigentlich alles ziemlich cool. Also wir folgen halt eben Terry Richmond, der in diese Stadt kommt, um die Kaution zu bezahlen für seinen Cousin, der nämlich im Knast sitzt und irgendwie verlegt werden soll und für den der Knast halt gefährlich ist, aufgrund von anderen Sachen, äußeren Umständen, irgendwelchen Ganggeschichten. Und er möchte einfach verhindern, dass er abgestochen wird im Knast. Und dann gibt's da Don Johnson als lokalen Chief, der ganz viel Bock auf das ganze Kautionsgeld hat und anscheinend vielleicht auch noch ein bisschen rassistisch ist, weil Terry auch schwarz ist.
Aber hallo.
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also, ne, das ist schon.
Don Johnson ist irgendwie jetzt zu dem Parade-Racist-Guy geworden, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren. Er macht es einfach auch sehr gut. Also,
ich hoffe, er ist in echt nicht so tatsächlich, weil er ich auch so dachte, so, du hast einfach das Gesicht dafür und das ist wirklich schon zu gut, wie er das macht teilweise. Aber genau, und dann geht es eben mehr oder weniger darum, wie Terry sich rächt, beziehungsweise halt im Grunde für Recht, also er dann für Recht und Ordnung einsteht, weil er halt genau durch äußere Umstände dazu gezwungen ist, den Polizisten eine Lektion erteilen, würde ich jetzt mal nennen.
Ja.
Ohne jetzt zu viel zu sagen.
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel an Rambo gedacht, sondern mehr daran, dass das eigentlich eine total überfällige Genrekiste ist, von dem wir gar nicht bisher so viel Filme gesehen haben. Warum liegt vielleicht auch ein bisschen auf der Hand, ne? Also so in your face Kritik an der Polizei zu üben, ist wahrscheinlich in der amerikanischen Filmindustrie noch nicht so en vogue, wie es vielleicht sein könnte, sollte. Aber ja, so eine Art Rache-Thriller aus Sicht dieser Polizeidiskriminierung war für mich überfällig und war ein Konzept, worauf ich mich auch total gefreut habe, weil es einfach so viel Sinn macht, ne?
Ja, ich hatte auch nur so das so ein bisschen mitbekommen, dass es in die Richtung geht. Also, beziehungsweise ich wusste das irgendwie auch schon. Aber ich fand trotzdem auch, dass man gerade am Anfang und wie er dann teilweise behandelt wird, finde ich, ist es schon nicht verkennbar, dass da irgendwie Rambo ein Stück weit eine Rolle gespielt hat, finde ich. Weil es halt, also wie gesagt, ich habe den erst letztes Jahr wieder im Kino geguckt, Rambo, und das ist schon, wie er in diese Stadt reinkommt und einfach nur in Ruhe sein Ding machen möchte. Also klar, es hat andere Gründe dann dafür, aber er möchte halt in Ruhe in der Stadt einfach nur sein Ding machen und ist keine Gefahr für irgendwen und wird von der Polizei einfach komplett vorgeführt und halt einfach kriegt ein Setup,
das
dafür sorgt, dass er dann als Krimineller dasteht und alles. Oder sie ihn halt zumindest in diese Richtung schieben. Deswegen, da fand ich schon eine starke Parallele, aber klar, ne, du hast halt natürlich bei Rambo keine Rassismus-Thematik, sondern einfach, wie allgemein mit Veteranen umgegangen wird und er biegt halt hier dann eher in Richtung Rassismus und halt eben auch viel mehr Kritik an der Polizei ab und eben weist auf Korruption und andere Sachen hin.
Ja, er ist ja auch explizit kein Veteran. Also das scheint ja da auch irgendwie ein Punkt zu sein, womit er sich so ein bisschen absetzen möchte von Rambo, dass er halt eine Art Drill Sergeant Officer war für eine spezielle Hand-to-Hand Combat Unit oder ähnliches und quasi nie, wie man so auf Englisch sagt, gesurft hat, overseas.
Ja, dieses No Combat Experience. Er hat keinen, er war nie irgendwo in einem richtigen Einsatz. Er hat halt nur trainiert, aber sag mal so, man kriegt zu sehen, dass das da nicht so viel Einfluss darauf hat, wie gut der Mann jetzt ist unbedingt, weil das natürlich trotzdem keiner den Leuten zeigen, wo es lang geht.
Auch eine sehr humorige Szene, wo dann darauf recherchiert wird, was denn der Kerl auf dem Kasten hat, das Internet ausfällt und das Internet dann im genau richtigen Moment wieder hochkommt, als dann herausgefunden wird, dass er sowohl sehr gut ausgebildet als auch sogar auf dem Wikipedia-Artikel für diese Einheit, die besonders gut im Nahkampf ist, vertreten ist.
Ja, stimmt. Also allgemein fand ich, hat der Film so ein, zwei Sachen, also so zwischendrin, meine Emotionen waren so zwischen, oh Gott, ich hasse Cops so sehr für genau das, was sie da tun, und zwischendrin musst du trotzdem irgendwie lachen. Also ich fand es sehr, sehr krass, wie Sony es geschafft hat, zwischen extrem ernsthaften Tönen und krassen Kritikpunkten an systemischen Problemen und aber komm, also hier ist trotzdem noch eine auflockernder Moment und du hast halt irgendwie noch was zum Schmunzeln oder wo du auch kurz denken kannst, haha, das ist schon ein bisschen lustig. Das fand ich schon gut, weil ich war am Anfang nämlich auch ein bisschen überrascht, als ich gesehen habe, dass der schon wieder 132 Minuten lang ist und du da irgendwie 2 Stunden 12 wieder sitzen musst, war ich schon so, ob sich das so lange trägt. Aber mein Fazit ist da auf jeden Fall, das trägt sich und die 2 Stunden 12 gehen echt gut rum und sind eine gute Achterbahn auch.
Absolut.
Weil ich finde, er macht auch den ein oder anderen Turn dann noch, den man nicht so direkt erwartet.
Absolut,
und das, hat mir sehr gefallen. Und optisch fand ich es ziemlich cool. Ich fand, der eine Filter war ein bisschen komisch, es wirkte ein bisschen dunkel, aber es sah trotzdem alles top aus. Und Aaron Pierre als Hauptdarsteller fand ich großartig. Also ich habe irgendwo auch gelesen, ich war auch unsicher, hat der Kajal drauf oder hat er einfach so krass durchdringende Augen? Weil der kann einen wirklich angucken und dir durch die Seele durchschauen, habe ich so das Gefühl. Und das fand ich alles ziemlich schön. Hat mir Spaß gemacht. Kann ich tatsächlich sehr empfehlen, ausnahmsweise, bei diesen ganzen Netflix-Sachen, die kommen.
Absolut.
Dass man da gut reingucken kann.
Ja, da gehe ich d'accord, weil gerade Aaron Pierre, ich bin mir nicht sicher, er ist mir bisher noch nie irgendwo aufgefallen, außer in Old, wo er irgendwie einen Rapper spielt, der Black Sedan oder so heißt. Also so eine ganz komische Shyamalan-Idee. Aber da durfte er leider gar nichts machen und hier hat er mich absolut weggeblasen. Also eine absolute Star-Performance von ihm und auch so eine Art von Performance, die man sehr selten sieht und die mich echt abgeholt hat und für mich auch eine der größten Stärken des Films war. Ich muss sagen, es gab auch ein paar Schwächen für mich in diesem Film und das habe ich vielleicht gerade auch schon so ein bisschen angeteasert mit dieser Szene, dass halt der Humor manchmal so ein bisschen arg aus dem Raster fällt und leider auch eine Charakterin im Film ist, die sehr zu kurz kommt in meinen Augen, beziehungsweise für die einfach nicht genug Platz war und das merkt man dann auch ein bisschen. Das sind aber alles kleine, ja, Kritikpunkte, wenn man halt schon vorher von diesem Regisseur ja alles perfekt in Anführungsstrichen durchgezogen sieht, dann wünscht man sich natürlich so etwas auch mit diesem Material. Aber dafür, dass, wie du schon sagtest, es Netflix ist und er vorher ein Netflix-Projekt hatte, was für mich viel mehr auch Schwächen aufgewiesen hat, ist das hier ein Triumph. Ich fand's super. Also einfach, ja, so viele nette Sachen dabei. Also ein Film, der diese Thematik behandelt und trotzdem, ja, in Anführungsstrichen alles richtig macht, sich nicht zu sehr dazu hinreißen lässt, ja, Einbußen zu machen. Es gibt eine Sache, wo dann zentral im Film eine Art ja, Ratte im Police Department ist. Das war für mich auch eher einer der schwächeren Aspekte des Films. Da hätte man vielleicht auch ein bisschen härter noch gehen können. Das ist so, es federt so ein bisschen den Effekt ab. Aber ich nehme an, das war wahrscheinlich auch so eine Netflix-Geschichte. Und selbst wenn nicht, es hat mich jetzt auch nicht ja, aus dem Film rausgeworfen. Also alles minimale Kritikpunkte, würde ich sagen.
Ja, ich werde dich gleich, wenn die Mikrofon aus ist, nochmal fragen, was du genau meinst. aber ich finde auch, das können wir auf jeden Fall empfehlen und wünschen euch da viel Spaß.
Genau. Viel Spaß bei Netflixes neuem Jeremy Saulnier-Film Rebel Rich.
Ja, vielen Dank an Heiner und vielen Dank an Flo. Wir sind auch schon weit fortgeschritten in der Zeit, deswegen kommen wir jetzt direkt zum
Filmriss Filmquiz.
In der letzten Woche gab es 25 km/h und hier ist ein neues.
Das vierte Opfer, Jonathan Mathers. Ich verstehe. Und der Kopf? Fort. Fort. Interessant. Sehr interessant.
Ja, das sollte reichen, denke ich mal, um zu wissen, worum es geht hier. Wir haben was zu gewinnen und zwar haben wir für euch
an filmriss@popculture.de.
Wenn ihr dorthin schreibt, Freikarten zu Treasure und den Roman von Lily Brett, zu viele Männer, der aus dem Surkamp Verlag stammt. Wir haben Freikarten zu Beetlejuice, zu The Crow, haben wir Freikarten, Notizbücher, T-Shirts, Klebetattoos und zu Das Flüstern der Felder, den Soundtrack auf Vinyl. Und vielleicht, wie gesagt, auch noch Comics aus dem Dani Books Verlag zu The Crow. Für uns bleibt nur noch zu sagen, tschüss.
Tschüssi,
bis zum nächsten Mal.
Bis bald.